Es gibt so viele Sachen, Alexander, wo ich mich schwarz drüber ärgere, wo ich manchmal denke, Mensch, habe ich das notwendig, mich als alte Frau noch mit so einem Scheiß abzugeben? Ich bin immer ein Mensch für sehr klare Worte. Und ich habe nie mit meiner Meinung hinter den Rücken gehalten. Aber das ist in meinen Augen Kokolores, was jetzt gemacht wird.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum. Das heißt, Vollhorst ist schon wieder da. Unser Rennsport-Podcast, die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Und heute mit Deutschlands bis heute erfolgreichster Trainerin aller Zeiten. Erika Meder ist nämlich bei uns. Grüß dich, Erika. Hi.
Hallo, Tag, Alexander.
Ich musste dich tatsächlich ein bisschen überreden, beziehungsweise sogar überreden lassen. Dein guter Bekannter Christian Hausmann, der hat da nochmal ein gutes Wort eingelegt, dass du gesagt hast, ja, da mache ich halt mit irgendwie. Ich glaube, der musste dich ganz schön überreden, aber ne, am Ende, so klang es mir zumindest.
Naja, es ist mir nicht so geheuer, immer im Mittelpunkt zu stehen. Ich mache das lieber mehr im Hintergrund.
Ja, aber du machst das ja sehr erfolgreich und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und du bist es ja auch schon gewohnt, dass man da mal auf der Rennbahn und so auf dich zugeht mit dem Mikro und dass du da mal dann deine Einschätzungen zum Rennen geben musst. Und nach den Rennen ist ja dann immer auch das schönere Interview. Aber jetzt kriegen wir das mal so hin. Und das ist tatsächlich heute so eine Ausgabe. Das ist für mich gar nicht so leicht, mit dir da irgendwie jetzt in so kurzer Zeit, in einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie alles zu besprechen, was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte, weil du halt einfach schon so viel erlebt hast, dein Mann ja auch, und jetzt gibt es ja auch das Buch und es gibt 1 Million Themen, aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie in einer halben Stunde hin. Aber fangen wir mal mit dem Buch an, würde ich mal sagen, weil das hat bei euch jetzt auch schon mal noch mal ganz schön viel verändert, oder? Dass das Buch von deinem Mann rausgekommen ist, Lutz Meder, Mein Ritt durchs Leben, da steht ja jetzt ja schon doch noch mal deutlich mehr im Mittelpunkt als jetzt vielleicht noch vor ein paar Wochen oder Monaten, oder?
Ja, schon. Also es war immer dem Lutz sein Traum. Seit 20 Jahren hat er mir in Ohren gelegen, er will ein Buch machen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, dann setz dich doch mal hin und fang an. Ja, wie denn? Und dann haben wir uns mal doch zusammengesetzt und dann sind wir so die Reihe durchgegangen. Wer könnte dem Lutz helfen? Wen kennen wir gut? Zu wem haben wir besonderes Vertrauen? Und dann habe ich gesagt, lass mich doch mal den Peter Brauer fragen. Wir kennen den gut, du kennst ihn noch besser wie ich. Und ich werde ihn mal, wenn er auf der Rennbahn ist, werde ich ihn mal anfragen, ob er Interesse hätte, dir beizustehen. Und genauso ist es gelaufen und er hat das super toll gemacht und es ist, glaube ich, ein ganz gutes Buch geworden.
Ich selber habe es leider nicht gelesen. Ich habe nur von ganz vielen gehört, dass das so gut ist. Und dann habe ich mir gedacht, als mir schon dieser Gedanke kam, dass ich dich hier in den Podcast einlade, das musst du auf jeden Fall vorher gelesen haben. Sonst weißt du ja gar nicht, was da schon alles drinsteht, dass du jetzt nicht doppelt irgendwas erzählst oder irgendwas Blödes fragst, was da schon erklärt ist. Aber jetzt war das Buch ja sofort ausverkauft. Ich konnte das überhaupt gar nicht mehr bestellen, ne? Also mit dem Erfolg habt ihr damit gerechnet oder hat Lutz damit gerechnet oder war das dann auch für euch so ein bisschen überraschend, dass das jetzt erstmal, es muss ja jetzt nachgehen. Gedruckt werden sogar, ne?
Ja, die sind jetzt in der zweiten Auflage, fangen, glaube ich, gerade an zu drucken. Und die war ja nicht so stark, die erste Auflage. So wie ich gehört hatte, 1500, so genau wissen wir das nicht. Und ich denke, in der gleichen Größenordnung werden die nächsten Bücher gedruckt. Der Sputt Verlag hat ja auch dem Lutz und dem Peter sehr geholfen, indem die gesagt haben: Ohne Wenn und Aber, der Patrick Büchler war bei dem Gespräch in Düsseldorf dabei und hat direkt gesagt, wir machen mit. Es wusste kein Mensch, was der Lutz da vorhat, sondern wir haben einfach beide ganz spontan gesagt, wir machen mit. Und damit war das besiegelt und es ging dann los.
Ja, das ist, habe ich mitbekommen. Also Patrick Büchler und grundsätzlich der Sportverlag, die Sportwelt ist ja unser Medienpartner, die sind da wirklich hinterher, die promoten das auch, machen da viel Werbung dafür und stehen da voll hinter dem Projekt. Und jetzt hast du ja gesagt, also die wussten ja auch noch gar nicht, was da jetzt alles drinstehen wird, weil es ist ja nicht nur ein Rennsportbuch. Also da geht es ja jetzt nicht um die Jockey-Karriere nur an sich und was ihr da alles macht, sondern da geht es ja wirklich, das ist ja euer Leben eigentlich, ne? Und mit der Flucht aus der DDR und was da alles passiert ist. Also, das sind schon auch intime Momente, die da geteilt werden mit den Leuten, ne?
Ja, der Lutz hat praktisch sein gesamtes Leben ausgebreitet. Seine Kindheit, seine Jugend, seine Lehre, seine Karriere, die Flucht, die Haft. Und wir haben sehr viel Resonanz bekommen, also vor allem Lutz. Und er bekommt heute noch Briefe oder Karten von auch Leuten, die wir noch überhaupt nicht kennen, die schreiben, wir haben das Buch gelesen und wir finden das so toll. Und also es hat schon Spaß gemacht, wenn so ein paar Leute sagen, das Buch ist gut. Was mich gewundert hat, dass keiner von den Kollegen, vielleicht 3 oder 4 Trainer, haben mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, sag mal, den Lutz, viele Grüße, das Buch ist toll. Hier von der Krefelder Rennbahn nicht ein Trainer, nur mal so nebenbei. Mhm. Das ist natürlich sehr enttäuschend, weil der Lutz sein halbes Leben hier auf der Rennbahn zugebracht hat, gerade speziell in Krefeld, und wir ja sehr eng zusammenarbeiten, einmal platzmäßig und eigentlich verstehen wir uns auch gut. Ich hätte schon erwartet, dass mal einer sagt, Mensch, Lutz, das Buch ist gut oder mir hat das nicht gefallen. Man kann ja auch eine gesunde Kritik üben. Ne? Mhm. Aber gar nichts ist für mich persönlich traurig gewesen.
Ja, vielleicht hat der ein oder andere es tatsächlich auch versäumt zu bestellen und war auch ein bisschen zu spät wie ich. Ich versuche da jetzt Erika, ich versuche doch jetzt nur mal hier die Wogen ein bisschen zu kletten. Aber vielleicht hören die zu.
Wenn ein Kollege ein Buch schreibt, und das ist so promotet wie das vom Sportverlag dann und gut beurteilt, dann habe ich eigentlich selber das Bedürfnis, das zu lesen. Also ich ärgere mich schwarz darüber. Ich sage, du kannst das doch rausschneiden. Aber ich bin so enttäuscht, also so Alttrainer wie Löwe oder die nicht mehr trainieren oder alte Besitzer, die haben alle gesagt, Mensch, toll, also dass der Lutz sowas hingekriegt hat mit dem Peter Brauer. Aber gut.
Nee, wir schneiden hier gar nichts. Wir schneiden hier gar nichts raus. Außer du willst, dass wir es rausschneiden. Aber ansonsten kann man hier offen über alles reden. Aber würdest du sagen, dass sich das vielleicht grundsätzlich alles so ein bisschen geändert hat, so diese Kollegialität im Sport und weiß nicht, dass das früher alles anders war? Oder?
Nee, das will ich nicht sagen. Vielleicht ist heute jeder mehr für sich nicht so, ja. Ich meine, der Zusammenhalt war früher besser unter den Kollegen. Ich an die Zeit von Bruno Schütz, Hein Bollo, Hohlkötter und so weiter, die haben sich jede Woche 1-2 Mal oder eigentlich immer Dienstag in Köln getroffen, in der Schmiede, ich hätte bald gesagt Altmeerbusch, aber es hieß Schmiede, haben da ihren Stammtisch gemacht, da kam Besitzer, von Lebes der Besitzer und so Heinz Hartzheim. Also das war immer nicht so einfach, den Lutz da wegzulotsen. Mhm. Ab und zu musste man abholen mit Dave und Dave war auch immer dabei, Suhrland. Es war so eine eingeschworene Clique und da wurde viel geflaxt. Wir Frauen waren natürlich unerwünscht, wir waren noch nicht dabei. Aber ich glaube, da war der Zusammenhalt also freundschaftlich besser. Ich muss nie recht haben, aber es ist so mein Gefühl.
Lebos hast du jetzt gerade schon erwähnt, beziehungsweise den Besitzer. Lebos, das war ja das Pferd, mit dem hat Lutz das Derby gewonnen, war mehrfacher Champion-Jockey. Ne? Also das, um mal nochmal Lutz Meder zu erklären, weil wir haben ja auch viele Zuhörer, das freut mich immer, die eigentlich mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun haben und die über diesen Podcast ein bisschen näher an den Sport rangeführt werden, was ja heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Deshalb muss man manchmal auch Leute, die eigentlich bei uns jeder im Sport absolut kennt, auch erklären. Und wie gesagt, also Lutz Meder, dein Mann, er hat jetzt dieses Buch geschrieben mit Peter Brauer zusammen, auch sehr bekannter und sehr guter Turfjournalist, der auch viele tolle andere Bücher schon geschrieben hat. Mein Ritt durchs Leben, jetzt 2. Auflage ist draußen, also muss man sich auf jeden Fall kaufen. Aber wie war das so für dich eigentlich, als du das dann nochmal selber alles gelesen hast? Wie gesagt, der Lutz hat ja dann nebenher da immer, ich glaube sogar handschriftlich das Ganze irgendwie dann zu Papier gebracht und dann irgendwann war dieses Buch fertig und eure ganzen Erlebnisse, die ihr da hattet, ne? Das, also ich habe ja auch nur von Leuten erzählt bekommen, dass Lutz dann damals durch die Donau geschwommen ist und bei der Flucht dann verraten wurde, dann zurück musste, dann ins Gefängnis. Du, bei dir war es genauso, du warst ja auch, ich glaube, ein halbes Jahr in U-Haft, so hat man es mir erzählt, und dann nochmal in diesem Strafvollzug im Osten. Also ihr habt ja so viel erlebt und dann liest du das alles nochmal. Das muss ja für dich auch total emotional gewesen sein, oder?
Ja, weil dann alles nochmal hochkommt. Mhm. Also wir haben ja, nach und nachdem wir unsere Akten gelesen haben in Leipzig bei der Stasi, da waren wir erstmal beide krank, richtig krank. Weil wir halt gelesen haben, was wir nie vermutet haben, so muss man das sagen. Der Lutz wollte nie seine Akte lesen. Der hat immer gesagt, ich will es nicht wissen. Aber ich habe ihn dann über Jahre breit geklappt und habe gesagt, aber ich will es wissen. Hm. Und ich will, dass du dabei bist. Und wir haben getrennt gelesen. Da ist eine Krankenschwester ist dabei. Also die ist in Rufnähe. Man sitzt ganz für sich. Man kann klingeln, wenn irgendwas ist. Es sind so vielleicht 4 Leute in dem Riesensaal gewesen. Und es ist auch ein Arzt in Rufbereitschaft. Also weil manche so mitgenommen waren, dass die behandelt werden mussten. Kreislaufmäßig, nervlich, also angeschlagen. Also da haben sich zum Teil doch Dramen abgespielt. Mhm. Bei uns nicht. Wir waren aber trotzdem erschüttert, was wir da gelesen haben. Wie das gelaufen ist, dass wir verhaftet wurden und so weiter. Das war schon eine Lehre fürs Leben.
Für euch hat es ja dann am Ende aber trotzdem noch ein gutes Ende gefunden, weil ihr im Westen dann beide wieder zueinander gefunden habt und dann auch ein Paar geworden seid. Ne? Das ist ja so dann gekommen, oder?
Ja, wir haben ja schon zusammen gelernt, mhm, und haben uns dann hier in Westdeutschland wiedergefunden.
Ich will noch gar nicht zu viel aus diesem Buch verraten. Wie gesagt, weil ich super gespannt bin, das selber zu lesen, und wir wollen ja auch den Leuten jetzt nicht da irgendwie die Spannung nehmen von dem allen. Also von dem her, Werbung haben wir jetzt dafür gemacht. Finde ich super toll, dass du das auch nochmal alles so ein bisschen erklärt hast, so in dieser Kürze der Zeit. Wie gesagt, das Buch ist ja nun auch nicht ganz dünn. Also da steht ja wirklich alles detailliert drin. Ja, jetzt haben wir über Lutz schon gesprochen. Wie gesagt, mehrfacher Champion Jockey. Derby hat er gewonnen. Ich habe es anfangs der Show schon gesagt. Du bist Deutschlands erfolgreichste Trainerin. 17 Gruppesieger sind es, glaube ich, und 3-mal Gruppe 1 hast du gewonnen, ne?
Ja.
Und dann hast du jetzt bei Deutscher Galopp ein Interview gegeben, und da hast du gesagt, du hast noch so ein großes Ziel, du möchtest noch einmal so einen richtigen Knaller trainieren. Das ist so ein großes Ziel nochmal.
Ja, nee, das große Ziel ist eigentlich 1000 Rennen zu gewinnen.
Mm, okay.
Das hat Priorität.
Bei wie viel bist du jetzt gerade?
Ich glaube, es fehlen noch 23.
Okay. Das kriegt man ja hin.
Und naja, es ist nicht so einfach.
Ja, also.
Aber Traumrennen war immer die goldene Peitsche. Mhm. Also wir waren ja schon mal ein bisschen dran. Wir haben schon mal ein bisschen dran geknabbert. Aber das ist so immer mein Traumrennen gewesen. Und ich weiß nicht, ob man das noch erreicht in dem zarten Alter, was wir jetzt inzwischen erreicht haben.
Ja, aber ich meine, K-Club ist jetzt wie lange her? Das war ja, die war ja platziert, ne? Das war, da hat es ja fast geklappt.
Ja, eben, wir haben schon mal dran geknabbert.
Ja, das ja.
Hat nicht geklappt.
Ja, und ich meine, die Saison jetzt, die hat ja auch sehr, sehr gut angefangen. Das ist ja auch so ein Grund, weshalb ich gesagt habe, unbedingt jetzt müssen wir Erika Meder ins Interview holen. Ich habe mal geschaut, also 7 Starts, 4 Siege, das heißt Schnitt 57%. Das hat gut angefangen bei dir. Es gibt ja immer dieses Ziel, was viele haben, dass sie in diese sogenannte Stallparade rein wollen in der Sportwelt, wo dann irgendwie der ganze Stall besprochen wird. Und da brauchst du 5 Siege dafür. Und ich weiß, dass da ganz viele irgendwie noch zum Ende des Jahres ins Schwitzen kommen, weil sie ihren 5. Sieg wollen, den hast du jetzt bald schon Anfang März. Also das hat schon mal gut angefangen, oder?
Ja, Saison hat gut angefangen. Ich habe eigentlich immer jedes Jahr ganz ordentliche Sandbahnpferde gehabt. Jetzt muss man mal sehen, wie das auf der Grasbahn weiterläuft. Zaubern kann keiner, aber wir haben doch ein paar hoffnungsvolle Pferde im Stall, sodass das mit dem Teufel zugehen müsste, wenn wir nie 5 Rennen gewinnen könnten dieses Jahr.
Ja, da bin ich mir aber auch eigentlich relativ sicher. Aber sag mal, du hast ja gesagt, jetzt wie gesagt, dieses Ziel noch, diese 1000 Siege, und vielleicht gucken wir mal, ob das mit der goldenen Peitsche nochmal irgendwann hinhaut. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt nach dir und habe dann vom Jahr 2015, das ist jetzt 9 Jahre her, habe ich einen Artikel gefunden bei Galopp Online, wo draufsteht, dass du zum Ende der Saison Schluss machen würdest. 27. August 2015, Erika Meder macht Ende der Saison Schluss. Was war denn da los? Also wieso hast du dir, stimmt das oder war das eine Ente oder was?
Nee, das stimmt. Wir wollten wirklich zumachen. Wir hatten einen Nachfolger, mit dem wir alles besprochen. Und der hat dann ganz kurzfristig abgesagt. Und wir hatten ja auch schon mit allen Besitzern gesprochen und so. Das ist alles sehr unglücklich gelaufen, und ja, dann haben wir weitergemacht.
Bereust du es heute, dass ihr weitergemacht habt?
Nein, nein. Ich bin ja mit Leib und Seele Pferdeverrückt. Und habe auch mit Begeisterung weitergemacht. Aber ich hätte genauso aufgehört und hätte mir ein Pferd gehalten und hätte ihn halt immer befummelt den ganzen Tag.
Ja, aber meinst du nicht, dass dir dann so komplett langweilig werden würde? Also, weil wenn man sich deine Vita mal anschaut, was du so alles nebenher machst, ja, also du scheinst ja wirklich eine zu sein, die muss es ja sehr schwer fallen, dich mal still auf den Stuhl zu setzen, oder? Also, so dich als Rentnerin kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie.
Naja, das kann man vielleicht lernen.
Meinst
Wir
du?
üben schon mal ein bisschen. Es ist nicht so einfach, nee, wenn man das ganze Leben sehr aktiv war
Ja.
und immer draußen und immer in Bewegung, dann ist das natürlich, wird das mal nicht so ganz einfach mit mir, was ich dann mal veranstalte. Aber wir gucken mal.
Du bist.
Solange wie wir Pferde haben, solange wie die Besitzer uns ihre Pferde anvertrauen, machen wir halt weiter.
Es war ja so, dein Stall war ja mal riesengroß. Also ich glaube, ihr hattet ja mal über 100 Pferde bei euch, ne? Sind das so Zeiten, wo du dich zurücksehnst, wo du sagst, das hätte ich jetzt auch noch mal gern? Oder sagst du, eigentlich ist das manchmal ganz angenehm, wenn der Stall jetzt nicht so übermäßig voll ist und man doch mehr Überblick hat?
Nee, also 100 Pferde ist zu viel, nach meiner Meinung. Da ich ja immer dazu neige, ein Perfektionist zu sein, bin ich bestimmt früh 2 Stunden rumgerannt, habe erstmal alle Beine mit kontrolliert. Ein Pferd hat 4 Beine, rechnet das mal 100. Es war schon ganz schön zeitaufwendig und die Familie kam schon sehr kurz. Und also in dem Alter sollte man nicht viel mehr wie 20 Pferde trainieren, ist meine Einstellung. Wenn natürlich Kollegen das anders sehen, dann sollen sie das auch machen. Ich bin zufrieden mit meinen Stallinsassen, mit der Kapazität. Wir haben 25 Boxen, 19 sind belegt. Also ist alles im grünen Bereich.
Aber es wäre noch Platz für 5, 6, wenn jetzt noch jemand kommen würde.
Ja, wenn das Personal dazukommen würde.
Ah.
Das große Problem im Rennsport ist ja, dass man kein gelerntes Personal bekommt, die Pferde reiten, betreuen und pflegen. Das ist ein Hauptproblem, glaube ich, mit dem deutschen Rennsport.
Woran liegt das denn, dass die Leute nicht mehr so wild darauf sind, im Stall zu arbeiten? Weil früher also wenn ich so die Geschichten von den älteren Kollegen irgendwie höre, die sagen, die teilweise standen da ja morgens irgendwelche Burschen vor der Tür und wollten halt einfach reiten und haben sich da regelrecht beworben. Und heute suchen ja gefühlt irgendwie alle händeringend nach Leuten, die noch in den Sattel steigen oder Bodenpersonal und keiner will das mehr machen.
Es ist einmal die Arbeitszeit. Wir haben Wochenenddienst. Ich kann den Pferden nicht sagen, du, dein Pfleger, der macht jetzt mal ein langes Wochenende von Freitagnachmittag bis Montag früh. Das geht eben einfach nie. Wir versuchen schon, wenn es irgendwie geht, dass die Leute natürlich auch mal einen Sonntag frei haben, Samstagnachmittag und Sonntag. Aber wenn man wenig Personal hat, dann klappt das nicht so. Und die Lohnkosten schießen ja auch davon. Es gibt Mindestlöhne, die natürlich erfüllt werden müssen und noch ein bisschen dazu. Und ja, es ist alles viel teurer geworden. Futter, Löhne, alles. Die Sozialabgaben. Und es ist nie einfach, Personal zu finden und dann noch gutes Personal. Sie können ungelernte Leute haben, was mich immer wundert, es gibt ja so viele Flüchtlinge. Auch die müssen doch auch zum Teil mit Pferden schon mal Umgang gehabt haben. Dass da keiner kommt und sich vorstellt und sagt, ich suche Arbeit.
Vielleicht muss man irgendwie an die
Und
näher
auch.
rankommen, weißt du, dass man die mal irgendwie, dass die überhaupt wissen, dass es den Rennsport gibt, ne? Das ist ja vielleicht auch so eine
Ach,
Sache.
wir waren noch für Arbeitsamt, wir haben uns selber vorgestellt, wir waren in Schulen, was wir alles in den Jahren auf die Beine gestellt haben, um junge Leute zu kriegen, dafür zu interessieren. Denken Sie mal an die Equitana und alles. Ich glaube, es ist nicht einer von der Equitana in Sport gekommen, als Auszubildender. Die jungen Leute haben heute andere Interessen. Die gehen zwar mal als Hobby zur Rennbahn, aber erstmal werden sie alle viel größer, schwerer. Und dann, ja, so groß ist das Interesse eben nicht mehr. Es gibt so viele Arbeitsstellen heute, die frei sind, die können sich ihren Job raussuchen. Und das war ja eine ganze Zeit lang nicht.
Machst du dir Sorgen um unseren Rennsport? Also, dass das irgendwie grundsätzlich alles den Bach runtergehen könnte? Oder ist das jetzt schon ein bisschen zu voreilig, da gleich so dramatisch ranzugehen?
Nee, also ich meine, der Sport hat sich immer gehalten. Mal mehr, so ein bisschen in Wellen. Mal mehr, mal weniger gut. Und ich denke und hoffe, dass es mal irgendwann wieder aufwärts geht und dass auch das Interesse an den Rennpferden wieder wächst. Und wir haben ja nur viel mit Tierschützern zu tun, die nicht unbedingt unserem Sport gut tun. Mhm. Weil unsere Pferde haben es gut. Die werden gehegt und gepflegt, viel besser wie alte Menschen zum Teil in den Altenheimen. Braucht man auch nicht drum herum reden. Mhm. Bei uns hat es noch nie ein Pferd gegeben auf der ganzen Rennbahn, der auf den Tierarzt warten musste lange oder irgendwas. Da wird angerufen und springen die in die Autos und kommen. Als alter Mensch, ich weiß nie, wie lange man warten muss. Ich möchte das gar nicht weiter ausbreiten, aber von mir sind gerade zwei Brüder gestorben im Osten, also in der ehemaligen DDR. Und meinen einen Bruder habe ich noch besucht im Krankenhaus. Ich war erschüttert.
Aber auch da ist es ja, glaube ich, so ein Thema, dass das auch da so ein Pflegekräftemangel da ist und man ja auch dafür auch in der Pflege niemand mehr findet. Ne? Das ist ja genau dasselbe eigentlich.
Ja, aber die Kosten laufen davon. Und also ich habe da kein Verständnis. Also wenn man da fragt, was hatte mein Bruder heute gegessen? Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich sagte, die haben doch Dienst. Was haben sie ihm denn heute gereicht? Was hat er denn getrunken? Ja, hat sie meine Schwägerin angeguckt. Hat ihr Mann was gegessen? Dann sagt meine Schwägerin, was denn? Ich habe Joghurt mit, wollte er nicht. Ich habe Bananen mit, wollte er auch nie. Ich hoffe, sie haben was in mein Mann gegeben. Nee, von uns hat er nichts gekriegt. Hm. Also dann sind sie schon sehr, sehr bedient. Ich stand ja direkt daneben. Ich war ganz kurzatmig vor Wut.
Du bist ja sowieso so eine, die sich sehr für Leute einsetzt, die Hilfe benötigen, denen es nicht so gut geht wie anderen Leuten. Also das ist ja auch dieses Thema Jockey-Unterstützungskasse, sagt man immer, aber es ist ja nicht nur für Jockeys. Das ist ja auch Stallangestellte, auch Trainer und deren Witwen und Waisen und so. Das ist dir ja auch so ein ganz großes Anliegen. Das ist ja so dein Baby eigentlich, ne?
Ja, also ich habe die von Herrn Keller damals übernommen, die Unterstützungseinrichtung. Wir machen das zu dritt, der Christian von der Recke und der Daniel Delius. Ach Quatsch, Entschuldigung, den musst du rausnehmen, Daniel Krüger. Aber ich habe ich habe freie Hand. Ich kann sehr viel selbst entscheiden. Wir haben 10 Mann, die wir jeden Monat unterstützen mit 200 Euro. Und jetzt haben wir wieder Anträge vorliegen. Wir versuchen bei einer Beisetzung mit 1.000 Euro ein bisschen Hilfe zu geben. Und es ist einfach wenig Geld da im Umlauf. So. Also wir haben Leute, die immer spenden und wir leben ja nur von Spenden. Und wir sind froh, wenn Leute uns ein bisschen Geld geben. Wir machen das alles ehrenamtlich. Also ich habe noch nie einen Mark davon genommen und werde das auch in Zukunft natürlich nie machen. Wir sind ein eingetragener Verein, wir können Spendenquittungen ausgeben. Und ja, das ist mein Baby. Und ich mache das auch wirklich gern und mit viel Herzblut.
Ist das auch bei euch so, dass es einfach viel, viel weniger Leute gibt, die wirklich noch was spenden wollen? Also ich habe das die Tage jetzt selbst mitbekommen, weil wir im Kinderhospiz waren und haben denen was gespendet. Und da haben die sich so gefreut und haben gesagt, die Leute spenden so wenig wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Wie ist denn das bei euch?
Ja, ist bei uns genauso. Also früher war es ja so, wenn die Gräfin Badiani ein großes Rennen gewonnen hat, wurde durchgesagt durch die Lautsprecher. Gräfin Badiani gab anlässlich des Sieges von Nebus 5.000 Euro der Unterstützungskasse. Ja. Oder anlässlich des Derbys wurden die Besitzer dann namentlich vorgestellt und so weiter. Das ist total eingeschlafen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das letzte Mal eine größere Summe war von Herrn Darbhofen, also jetzt eine richtig namhafte Summe. Und wir kriegen Spenden, jawohl. Wir haben auch von einer Tippgemeinschaft, hatte der Christian Hausmann ins Leben gerufen, diese Wettsache, die er macht von den großen Rennen, hat er so eine Wette vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Da haben wir eine schöne Spende bekommen Und also wir haben schon ein paar Gönner, aber es ist generell viel weniger geworden.
Das ist diese Gruppenwette von Wir sind Vollblut, die auch von Pferdewetten.de ja, unterstützt genau. wird. Genau. genau. Und da ist es dieses Jahr sogar noch ein bisschen leichter zu gewinnen, weil dieses Jahr bin ich derjenige, den man schlagen muss. Und da ich so schlecht wette, ist das, glaube ich, relativ leicht. Also,
da wird, das, ich glaube, das ist dieser anlässlich der Jockeyschule. Das wird ja gewechselt.
Die oh je, Geld. Jetzt habe ich schon gedacht, dass ich euch da was Gutes tun kann damit. Aber,
nee, ich weiß nicht, ich muss den Christian fragen, wer dieser dran ist. Also er hat ja da auch ein bisschen Ahnung und macht das auch ganz geschickt alles. Ne?
Das finden wir auf jeden Fall raus. Ist für einen guten Zweck, aber wenn das wechselt, dann halt zumindest nächstes Jahr wieder. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und durch Vollhorst, wir haben ja unsere Charity-Wette hier, da gab es auch schon ein paar Leute, die dann irgendwie gesagt haben, wenn sie da gewinnen würden, dann wird es euch zugutekommen. Aber ich glaube, das waren dann auch eher Leute, die nicht gewonnen haben. Aber zumindest versuchen wir da auch immer mal wieder den Namen ins Gespräch zu bringen, dass die Leute es nicht vergessen. Und da ist der Podcast heute ja sicherlich prädestiniert dafür. Ja, also,
möglich.
Ja, wollen wir mal vielleicht zu unseren Kategorien switchen. Jetzt haben wir schon so viel über die vielen, vielen anderen Themen gesprochen, die uns heute so reinkommen, haben die halbe Stunde auch fast schon rum. Das geht ja heute wie im Flug. Mit was möchtest du denn anfangen? Wir haben ja den schönsten Moment im Rennsport, wir haben den peinlichsten Moment im Rennsport oder wir hatten die Charity-Wette. Da weiß ich, dass du nicht so die begnadetste Wetterin bist, weil du dich einfach nicht auskennst, hast mir schon verraten. Von dem her, du darfst sagen, mit was wir anfangen.
Also mit Wetten, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich gar nichts am Hut. Das Schlimmste ist, wenn ein Besitzer kommt und sagt, erklären Sie mir doch mal, wie ich einen Wettschein ausstellen muss. Dann gehen mir vor Schreck die Haare hoch, weil ich kann es einfach nicht. Ich habe es nie richtig gelernt, weil mich das einfach nie interessiert hat. Also für mich war das Allerschönste, wenn man an die Kasse gehen konnte, konnte sagen, Nummer 7, 5 Euro Platz, das war für mich das Allergrößte.
Ja.
Das ist heute leider nicht mehr.
Ah, das darf man heute, das geht heute mittlerweile auch. Die brauchen manchmal ein bisschen länger auf den Rennbahnen, um das einzutippen, weil sie glaube ich, selber die Computer nicht mehr so ganz blicken. Aber das geht schon auch noch.
Aber die wollen ja mit den Wettscheinen wetten und dann soll ich denen auch noch eine Kombinationswette erklären. Also das ist nie mein Metier, muss ich leider passen.
Bei uns ist nur Sieg und Platz. Dann pass auf, dann fangen wir doch damit mal an. Dann bringen wir jetzt Erika Meders Wetten bei. Das ist doch auch gut.
Die Charity-Wette.
Du, das Stöhnen habe ich gerade im Hintergrund aber gehört, das genervte Erika. Also,
das ist aber gemein.
Also, bei uns ist es ja relativ einfach. Du kriegst 100 Euro von Pferdewetten.de. Wenn du gewinnst, geht es für einen guten Zweck. Ja, das ist dann in dem Fall für ein Hand-in-Hand-Cup, also Kinder in Not, Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik, die es auch brauchen. Und du musst mir einfach nur ein Pferd sagen, Derby, Diana, 2000 Guinness, Ark, irgendwo, Langzeitwette, wo du sagst, der hat, auf den hast du Mumm. Ja, und dann kannst du ja noch überlegen, 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Also wir machen es dir recht leicht.
Und ich soll jetzt das Pferd nennen.
Exakt. Erstmal musst du mir das Rennen sagen, wenn du schon weißt, wo.
Ach du meine Güte. Da bin ich ja gar nicht vorbereitet.
Sollen wir das Derby nehmen? Fangen wir doch so mal an, oder? Das ist doch immer das spannendste Rennen, oder?
Ja gut, dann lass uns das Derby nehmen.
So. Wen könnten wir denn da nehmen? Also, wir hätten zum Beispiel den Narrativo, das ist ja dieser Adlerflug, der da so ganz knapp Zweiter wurde im Winterfavoriten nach Startverlust. Wir haben den Sieger vom Winterfavoriten, den Geography, der wäre mit dabei. Wir haben ein paar...
Der Zweiter war.
Dann nehmen wir den. Das ist auch der Favorit, Narrativo. Der steht auf 150. Mhm. Wie wolltest du den denn wetten? 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz?
50 Sieg und 50 Platz.
Machen wir das so. Narrativo, aktueller Derby-Favorit, steht auf 15 für 1, 3,80 Euro auf Platz. Und es würde knapp 1.000 Euro geben, wenn der gewinnt. Und ja, also das ist doch schon mal eine gute Sache. So, also Wette ist jetzt abgegeben. Dann haben wir deine Charity-Wette auch gemacht. Das hat sich doch jetzt gar nicht so schlimm angefühlt, oder? Deine erste richtige Wette, die du online abgegeben hast, oder? Das ist doch... Ging doch.
Mit deiner Hilfe war es gut.
Ja, aber jetzt fang bloß nicht an, mich immer anzurufen vor jedem Rennen, dass ich dir die Wetten abgeben muss. Ne? Nicht, dass
unbedingt.
Sehr gut. Also, dann haben wir das gemacht. Dankeschön dafür. So Derby, Diana, so die ganzen großen Rennen. Ich glaube, ich habe mal bei dir geschaut, Nennung, da gibt es bei dir, glaube ich, erstmal nichts. Auktionsrennen, ne? Sind so ein paar genannt. Ne?
Ja, aber ich habe... Kein Derby-Pferd. Ich habe einen guten Dreijährigen, aber das ist ein 1400-Meter-Pferd, allerhöchstens 16. Die Stute wird vielleicht bis 2000 kommen, aber Diana, so gut wird sie glaube ich nicht. Sie ist ein ordentlich Pferd, aber so gut wird sie wohl nicht werden. Das wäre vermessen zu sagen. Die Schwester hat Gruppe 2 gewonnen.
Ja, gut, aber das ist doch vom Pedigree her schon mal ordentlich. Ne? Wie heißt die?
Ja, die heißt Aster.
Aster.
Und der Hengst heißt Standard.
Mhm, Aster.
Ich habe nur drei Dreijährige habe ich nur.
Ja, genau. Ich sehe, Thunderheart ist ein Arion, ja, und Asta ist von Outstrip. Genau, ne? Dann haben wir noch von.
Das sind die Hoffnungsträger von den Jungpferden.
Ja.
Die Dea hatte sich leider verletzt. Da muss man erst mal sehen, dass sie wieder gesund wird.
Mhm.
Und ja, und das andere ist die ältere Riege. Und da sind ja immer sehr anständige Pferde bei.
Ja, und du hast eine Zweijährige von Destino aus der Zuckerpuppe. Das ist ja deine eigene Stute, ne?
Die habe ich dem Lutz geschenkt.
Oh, okay. Dann wollen wir die Besitzverhältnisse hier gleich mal klären. Also Lutz hat Zuckerpuppe. Das ist ja auch eine coole Stute. Die war ja irgendwie, die war doch Gruppe platziert und ist dann auch in der Diana gelaufen. Ist dann noch sogar noch im hohen Alter sogar noch in Hindernisse, sogar Otoi und so, ne, platziert gelaufen. Also eisenhart auch, ne?
Also hohen Alter war sie nicht, über 5, aber das war eine Notlösung, die ging nicht mehr in die Stadtmaschine.
Oh, okay.
Die hatte da Riesenprobleme, die hat sich mal verletzt.
Mhm.
Und in der Diana war so ein Gewusel an der Maschine, denn Herr Möhler, sein Pferd, kam fast zu Fall in der Maschine von Schlenderhand, das Pferd wollte auch genauso wenig rein. Und unsere ging dann rein, dann ging es los und die sprang so hoch, dass der Jockey die Sturzkappe verloren hatte. Die so hoch ist die rausgesprungen und hatte unheimlich Stab verloren, war dann sogar noch im Mittelfeld. Die konnte viel laufen, aber sie war leider sehr schwierig.
Mhm.
Und dann ist sie eingesprungen worden, sie war ein gutes Hindernispferd, ist in Hotel gelaufen, war platziert. In besseren Rennen.
Ja.
Und wenn einer aus der Familie läuft, aus der Mutter, dann sagen die Stadthelfer immer, ach, Zuckerpuppe. Die muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
Ja, ich habe gerade aber nochmal nachgeschaut. Die ist sogar Ende 7-jährig noch gelaufen. Die ist 2011 ist die noch gelaufen. Ja, ja. Und da war die noch zweite in Otoi, ne? Also das ist ja.
Ja, aber Hindernispferde werden ja älter. Die werden ja auch, wenn sie älter werden, besser, weil sie viel sicher springen einfach.
Mhm.
Die waren ein gutes Pferd.
Ja.
Anständige Rennleistungen waren anständig.
Ja, und die Nachkommen, die gefallen dir auch?
Nein. Ich habe immer auf den Durchbruch gewartet. Leider hat sie allen diese Macke an der Stadtmaschine vererbt.
Ach, das vererben die dann, oder was? Richtig? Ach,
ja,
krass.
Normal nicht. Sowas ist nicht zu vererben. Aber die Zoe ist auch schwierig. Die ist schon einmal verwiesen. Der Zuckerprinz ist schwierig, Stadtmaschine, die zwei waren anständig, die hatte Schürgen, die waren ein bisschen kribbelig, aber sie gehen rein, aber es soll bitte nicht so lange dauern. Die sind alle sehr leicht physisch aus der Maschine wieder raus.
Also immer Außenbox beantragen, weil dann darf man auch als Letzter in die Stadtmaschine rein, ne, dass nicht so lange dauert wahrscheinlich.
Ja, oder ja, das ist das Sicherste, aber dann segelt man halt immer außen rum.
Ja, das stimmt allerdings. Aber also das heißt, züchten ist bei dir auch, macht dir auch Spaß?
Es hat mir viel Spaß gemacht, ja. Wir hatten ja schon mehrere Stuten. Wir hatten erst die Balletösener Zucht, dann die Federwolke, jetzt die Zuckerpuppe. Mal sehen, wer der Nachfolger wird.
Schauen wir mal. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über deine guten Pferde gesprochen. Am Anfang habe ich auch schon mal so ein bisschen diese Gruppesiege und Gruppe 1-Siege und so weiter und so fort erwähnt. Jetzt möchte ich mal zu dem schönsten Moment im Rennsport switchen.
Der schönste Moment.
Eigentlich ist immer der schönste Moment, wenn ein Pferd sich seiner Leistung besinnt, der woanders abgeschrieben war, und sich wieder besinnt, was er mal konnte und auf einmal wieder gut läuft. Das ist für mich immer der schönste Moment im Rennsport. Egal was für eine Klasse, sondern einfach wie jetzt der Drachen, der war ja in Frankreich bei zwei Trainern, war kaum zu trainieren, war ein Kotzbrocken auf Deutsch gesagt, wo der kam. Charakterlich nicht nett und schwierig, äußerst schwierig. Ich habe mir dummerweise zweimal einen Mons laufen lassen, linksrum. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der gar nicht richtig um die Ecken geht, ausbrechen will und alle solche Faxen. Also der hat sich nur besonnen und mit dem Mädchen, mit der Janina, rennt er wie die Feuerwehr.
Ja, wie geht's da jetzt weiter mit dem Energy Dragon, heißt der Drache? Der läuft jetzt aber auf Gras wieder, ne? Also nicht, da hast du jetzt Mülheim im Visier, ne?
Ja, ist noch nicht ganz raus, ob er läuft. Er hat ja sehr hohes Gewicht. Wir haben ja sehr wenig Rennen für diese Pferde. Es gibt zwei Ausgleiche, eins 1400. Eigentlich kann man sich nie ein Pferd halten, auch wenn er ein bisschen Polster finanziell sich angeschafft hat, der zweimal im Jahr laufen kann nur in Deutschland. Oder Listenrennen.
Also das heißt, da müsst ihr jetzt nehmen, was kommt.
Ja, da muss er eben unter Umständen nochmal mit sehr hohem Gewicht laufen. Es ist noch nie raus. Ich muss nochmal mit den Besitzern reden. Aber so ganz einfach hat er es jetzt nicht mehr. Er ist gut genug, auch für den Ausgleich 1, aber es ist nicht so einfach, Rennen zu finden für ihn. Er ist Franzose, aber eben man kann nie links rumlaufen. Es hat alles so Vor- und Nachteile.
Mhm. Grundsätzlich so Auslandsstarts, da bist du aber auch gut mit dabei. Ne? Ich glaube, diese von den Gruppe 1 Siegern, da war ja auch ein bisschen was Italien und so. Ne? Das hast du ja schon früh angefangen eigentlich
ja.
immer. Ne?
Mhm. Ja, und dann fing das an, dass die so schlecht die Rennpreise ausgezahlt haben. Obwohl wir haben sie immer bekommen, wenn auch manchmal nach einem halb oder dreiviertel Jahr. Aber es ist immer alles bezahlt worden. Und der Fabi hatte auch ein Frankreich Gruppe 3 gewonnen. Also wir haben schon mehrere ganz tolle Pferde gehabt, Renznorvo voran und sind schon tolle Pferde gewesen.
Das war der war im Derby, glaube ich, damals doch Zweiter und hat doch irgendwie, glaube ich, an einem Tag, glaube ich, zwei oder dreimal sein Eisen verloren, ne? Am selben Fuß sogar oder irgendwas war doch, ne?
Am Derby-Tag, das war übrigens die größte Pleite meines Lebens. Der war bereits in Hamburg und der Renzenwohn hat sich leider früh beim Führen schon ein Eisen abgetreten.
Mhm.
Das wurde wieder aufgeschlagen und gut war's. Dann hat er sich im Führing, wir gucken den auf die Beine, der Besitzer und ich, auf einmal ging es klack und er hat sich das gleiche Eisen wieder abgetreten. Das war gar nicht so einfach, den wieder zu beschlagen, weil er war ja auch so ein bisschen zappelig. Dann hat er das Eisen wieder drauf bekommen und in der Geraden in Hamburg, ja, fast mittlerer Geraden, er war gerade richtig in Schwung, sah ich, wie das Eisen wieder über die Köpfe flog und hat das dritte Mal verloren und kam auf drei Beinen zurück. Und ich habe gedacht, der hat eine Fissur oder was. Also es war ein scheiß Derby für mich. Weil er hätte nicht verloren. Für Lutz und für mich hätte das Pferd an dem Tag nicht verloren.
Mm. Oh je. Yeah.
Also wenn er sich so verletzt. Und das war wirklich nicht einfach. Also wir haben den in Eis gepackt und mit allen Raffinessen nach Hause. Und ich mache sehr viel mit Magnetfeld. Ich habe so Magnetfeldfolien den eingepackt. Er hat ja dann das Gruppe 1 Rennen in München gewonnen. Aber das Derby ist eben nur einmal im Leben.
Mhm.
Und hätte, wäre, es ist vorbei, aber es war sehr bitter. Nicht nur für uns, auch für den Besitzer, denn er war ein sehr gutes Rennpferd.
Das war so ein krasses Jahr. Das war doch auch das Jahr, in dem Up and Away, also gut, ich meine Up and Away, der hat ja, glaube ich, bis 9-jährig hat er doch noch irgendwie seine Gruppe Rennen gewonnen. Aber das war so Anfang 2000er Jahre, das waren so die erfolgreichsten Zeiten bei dir, ne?
Ja, da hatten wir natürlich auch viel mehr Pferde. Viel mehr Auswahl. Der Appel war ja auch was ganz Besonderes. Das war ja, wenn man immer so liest, Herzenspferd, das war wirklich mein Herzenspferd. Der lief mir hinterher wie ein Hund.
Mhm.
Draußen im Freien, wenn wir gegrillt haben vorm Stall, der ging von Menschen zu Menschen, hat über die Schulter geguckt, was haben die denn da so auf dem Teller? Könnte da eventuell eine Möhre für mich liegen oder ein Apfel oder ein Löwenzahn? Der war was ganz Besonderes.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich so, dass diese Pferde, die dann auch, in dem Fall kann man jetzt wirklich mal vom hohen Alter sprechen, also 9-jährig noch Gruppesieger, das ist nicht so ganz üblich. Ich glaube schon, dass das denen hilft, wenn die so einen Bezug zum Menschen haben. Also weißt du, wenn man denen wirklich einfach auch zeigt, dass man die gern hat und weißt du, dass sie gewertschätzt werden. Ich glaube, dass es da eine Verbindung zwischen dem Umgang mit dem Pferd und der Rennleistung gibt. So meine Meinung, weißt du?
Ja, das werden mich viele gern hören. Ich glaube das auch. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Pferde wirklich nur schnell rennen, um uns eine Freude zu machen. Ich will dir mal noch was erzählen. Ich hatte einen eigenen, der hieß Belmont M., selbst gezüchtet aus der Balletteuse. Der lief in Scheuklappen, mit Scheuklappen in Düsseldorf mit Lutz. Liefen nur 4 Pferde. Wir standen im Führing, haben gesagt, na, heute kriegen wir aber sicher Geld. Liefen ja nur 4. Auf der Gegenseite gab es auf einmal ein Aufstöhnen neben mir. Ist der Lutz runtergefallen. Der hat einen schweren Nicker gemacht. Lutz schoss über die Ohren. Und der rannte los im Feld und der Keule sagt ihm was, der war viele Jahre Stadthelfer, der sagt zu mir, oh Erika, den wirst du wohl nicht so schnell wieder einfangen können. Da habe ich gesagt, wetten, ich rufe den und der bleibt stehen, nie im Leben. Der kam im Renntempo an mir vorbei, na klar, das ganze Feld kam ja also nach dem Ziel, ich stand praktisch im Ziel und habe gerufen, Maiki, Maiki, ganz laut natürlich. Der hat eine Vollbremsung gemacht und kam zurück. Das hat es bestimmt noch nie so oft gegeben. Nicht, weil er mich so geliebt hat, sondern der war so ein bisschen hilflos mit den Scheuklappen. Der war froh, dass ihn jemand gerufen hat und dass er kommen konnte.
Aber das ist ja auch ein schönes Zeichen, weißt du? Also wenn die Pferde zum Trainer oder zur Trainerin kommen, wenn sie sich sonst unsicher fühlen und da Sicherheit holen, das zeigt ja eigentlich, weißt du, was man denen auch gibt, weißt du? Dass die keine Angst haben vor einem oder so. Das ist ja so ein Gedanke, den auch viele haben, ja, der Trainer. Das ist ja so, dem muss man Leistung gegenüber entgegenbringen. Die haben ja bestimmt Angst vor dem. Das ist ja zum Beispiel, dass es das nicht so ist. Ne?
Ja. Jeder will ja eigentlich für die Pferde das Beste. Natürlich wollen wir auch, dass die Leistung bringen. Aber wir können die, wie will man ein 400 oder 500 Kilo Pferd zu irgendwas zwingen? Ist unmöglich. Wenn man denen das Leben angenehm gestaltet und mit denen vernünftig umgeht, so wie du das auch sagst, dann bringen die alle ihre Leistung. Aber das Leistungsvermögen ist eben angeboren. Das kann man nicht antrainieren und nicht mit guten Worten und viel Liebe rauskitzeln. Die waren immer gut, wenn die auf einmal im Alter besser wären oder so. Da war eben irgendwas.
Wie können wir das denn diesen ganzen Tierschützern oder selbsternannten Tierschützern beibringen, wie wir mit den Pferden umgehen? Also wie schaffen wir das, dass der Rennsport nicht nur so negativ dargestellt wird? Weil ich meine, wir geben ja echt genug Beispiele und zeigen ja auch wirklich, dass es anders läuft. Aber es glaubt uns halt keiner.
Wenn die Tierschützer so interessiert wären, wie die uns kritisieren, dann kämen die auch mal in den Rennstall, würden sich mal so ein Training angucken, würden mal gucken, wie das Personal und wie wir mit den Pferden umgehen. Und dann würden die auch ganz automatisch sagen, nein, die Rennpferde haben so lange, wie sie im Rennstall sind, haben sie es wirklich gut. Und ich kenne kaum einen Trainer, der sich überhaupt nicht mehr darum kümmert, wenn die Pferde aus dem Stall gehen. Sondern ich habe eine Mappe, da sind von mir viele alte Haudegen drin, die verkauft wurden als Reitpferde. Ich kriege heute noch Bilder, Filme, genauso wie der Christian von der Recke. Wir haben uns darüber mal ausgiebig unterhalten und ausgetauscht. Es ist nicht so aus dem Stall und Türe zu, Affe tot, sondern wenn man wirklich was Gutes für die Pferde machen will, dann soll man den in Ruhe einen guten Platz suchen. Ich habe öfters mal ein Pferd hier, wo der Besitzer auch mal finanziell in Druck gekommen ist oder so und sagt, Mensch, versuch dir mal einen guten Platz als Reitpferd zu geben oder so, dann ziehe ich den schon mal mit durch 4 Wochen oder auch mal 8 Wochen, wenn es sein muss. Das ist, hat nicht immer nur was mit kommerziellen Sachen zu tun, sondern wir gehen mit den Pferden sehr gut um. Die Pferde haben es bei uns gut. Die bringen Leistung, die werden wie Athleten und Sportler gehalten, trainiert, der Tierarzt kommt regelmäßig, jetzt haben wir ja nur diese neuen Sachen, ehe man die reitet, muss der Tierarzt die abnehmen, die laufen dürfen, muss er sie abnehmen. Keine andere Reitsportdisziplin auf der ganzen Welt macht so einen Kult um die Pferde wie Deutschland. Was ich übrigens übertrieben finde, denn sie ist ein Armutszeugnis uns Trainern gegenüber. Dass wir nicht mehr in der Lage sind, selbst zu entscheiden, ob die Pferde bereit sind, geritten zu werden und ob die bereit sind, Rennen zu laufen.
Jetzt ist es halt aber so, du bist natürlich auch eine brutal erfahrene Trainerin, ja, wo man auch wirklich merkt, dass dir das Tierwohl unfassbar am Herzen liegt und du hast ja auch deine Erfolge gehabt, aber vielleicht kann es ja schon sein, dass es für den einen oder anderen ganz, ganz neuen Trainer, der sich damit noch gar nicht auskennt, schon eine gute Maßnahme ist, dass die da...
Nein,
Meinst du nicht?
Nein, auf keinen Fall. So was gibt's denn, eine Meisterprüfung? Da lernen die doch alles. Ich bin Vorsitzende der Prüfungskommission. Also das glaube ich nicht, dass das so hilfreich ist. Dafür hat man einen Stalltierarzt. Wenn man da wirklich Fragen hat, unser Tierarzt ist seit 30 Jahren bei uns und ich habe den nie gewechselt. Wir haben so ein absolutes Vertrauensverhältnis, der ja meine Pferde gar nie untersuchen darf. Für das Reiten, Anreiten oder ob sie renntauglich sind. Nee, da muss ein Fremdtierarzt, aber darf jetzt aus seiner Klinik kommen. Das ist schon, als wenn der einen Gefallen uns tun würde, er muss es doch abstempeln. Es gibt so viele Sachen, Alexander, wo ich mich schwarz drüber ärgere, wo ich manchmal denke, Mensch, habe ich das notwendig, mich als alte Frau noch mit so einem Scheiß abzugeben? Ich bin immer ein Mensch für sehr klare Worte. Und ich habe nie mit meiner Meinung hinter den Rücken gehalten. Aber das ist in meinen Augen Kuckelores, was jetzt gemacht wird. Was für ein Kult mit den Tieren, ob die laufen dürfen oder nicht.
Ich finde das gut, dass du da so offen redest. Das ist so, dafür ist der Podcast ja eigentlich da. Die meisten haben immer so ein bisschen Angst. Was kann ich sagen? Was darf ich sagen? Wie sehen die Kollegen das? Wie sieht der Verband das? Wie sehen die Besitzer das? Du hast das Wort selber gerade gesagt, es ist dir scheißegal, ne?
Ich bin doch kein Duckmäuser. Ich kann doch meine Meinung, wir sind dann hier im Osten und auch da waren wir schon revolutionär angehaucht. Also man muss seine Meinung vertreten können, man muss sie begründen können, nicht nur daherreden. Ich persönlich finde eben, es ist uns Trainern gegenüber nicht fair, dass sowas gemacht wird, nur um den Tierschützern zu zeigen, was wir machen, weil wir Gutes tun. Wir sind gut zu den Rennpferden. Wir behandeln die gut. Wir behandeln die wie Athleten. Und ich glaube nicht, dass man solche Bilder sieht, wie aus dem Reitsport jetzt, dass die Pferde mit der Peitsche touchiert werden, dass die Ketten vorne an die Vorderbeine rankriegen, damit die Beine besser heben beim Piaffieren und all so ein Dreck. Sowas wird es bei uns nie geben im Rennsport. Habe ich noch nie gesehen und noch nie gehört, dass sowas überhaupt, ich würde auch ausrasten, wenn ich sehen würde. Aber das nur am Rande. Im Rennsport gibt es sowas nie. Die Trainer gehen alle gut mit den Pferden um. Dafür verbürge ich mich. Im Stall gehen mit den Pferden gut um. Natürlich werden die Pferde auch mal ausgeschimpft. Aber das ist wie Kinder. Die muss man auch ein bisschen erziehen.
Weil sie sonst einem auf der Nase rumtanzen.
Genau.
Und du bist ja auch Vorsitzende des Trainer- und Jockeyverbandes. Also von dem her hast du ja sehr, sehr viel Einblick. Und du hast auch gesagt, in Prüfungskommission und das. Und ich habe es ja mitbekommen, meine Frau, meine bessere Hälfte, die ist ja Besitzertrainerin geworden. Die musste ja auch bei dir vorsprechen und hat dir von dir gelernt bekommen, wie das alles funktioniert. Also von dem her, du, Hans Dampf in allen Gassen, ne?
Ja, so. Einer muss es machen, ich mache es gern. Und ich habe manchmal gedacht, die könnten ja noch ein bisschen was lernen von den Alterfahrungen, die wir in den vielen Jahren gesammelt haben. Und auch, dass man die vor verschiedenen Fehlern bewahrt. Ja. Das ist mir auch immer sehr wichtig, zu sagen, ich sage dann auch, das und das ist mir passiert im Lehrgang und macht nicht den gleichen Fehler. Ich sage euch nur, das ist mir passiert, obwohl ich so viele Jahre das schon gemacht habe mit Impfen oder das oder jenes. Ich war vor kurzem in Frankreich mit einem Pferd. Auf einmal rief meine Futtermeisterin an, sagte, du, die darf nie laufen. Da habe ich erst mal gelacht. Ich sage, warum? Da sagt sie, du hast zwar in das System eingetragen, in Deutschland und in Frankreich, dass die geimpft ist. Du hast im Pass den Aufkleber reingeklebt und und abgestempelt, aber der Tierarzt hat nie unterschrieben. Ich sag, du meine Güte, durfte nicht laufen, musste ich neu grundimmunisieren, habe eine richtige Geldstrafe gekriegt, Pferd ist 28 Tage gesperrt, darf jetzt erst wieder laufen, ab 12. glaube. Und ich habe mich natürlich im Grund und Boden geschämt.
Ja.
Ich war liederlich.
Aber das Gute ist, dass du ja so ehrlich und selbstkritisch bist, dass du dir offen drüber redest. Und dann haben wir jetzt auch endlich die richtige Brücke zu unserer letzten Kategorie des Tages.
Der peinlichste Moment.
Der peinlichste Moment, der hat mit dem Rennsport überhaupt nichts zu tun. Muss es mit Pferden was zu tun haben?
Nein, nehmen wir trotzdem.
Also ich glaube, das war in Untersuchungshaft in Leipzig bei der Staatssicherheit. Wenn ich einmal in der Woche duschen durfte, Dampf darf, Dann war ja eine Frau Soldat, die ich so ansprechen musste, die uns dahin gebracht hat oder mich dahin gebracht hat. Und auf einmal höre ich vor der Dusche ein Gekichere und Geschubse. Da hat die dann die ganzen Soldaten da einzeln vorgeführt und die durften dann zugucken, wie ich mich geduscht habe. Das war so peinlich für mich, da ich sowieso ein sehr genanter Mensch bin. Aber ich gedacht, das kann nie wahr sein. Ich habe eine ganz böse Beschwerde an die Haftanstalt geschrieben. Das konnte man, habe natürlich keine Antwort gekriegt. Und dann wurde mündlich das abgeleugnet. Aber das war für mich, glaube ich, das ist in bleibender Erinnerung. Und ich denke heute noch, ich bin nie ein Typ gewesen für Freilandkultur oder FKK oder irgend sowas. Ich bin sehr streng erzogen. Und das war für mich das Allerschlimmste.
Ich hab eigentlich,
da denke ich heute noch mit Grausen dran. Ich fand es nicht lustig.
Ja.
Es tut mir leid, dass ich nichts Lustiges habe.
Ich habe gerade schon gedacht, jetzt haben wir noch einmal richtig schön die Stimmung runtergezogen hier zum Ende vom Podcast. Aber wir haben zumindest noch mal richtig schön Werbung fürs Buch gemacht, oder? Weil da genau solche Storys drinstehen, oder?
Ich glaube nie. Ich glaube, das habe ich nie gesagt. Weiß ich nie.
Na, dann haben wir zumindest was.
Habe ich doch mir für dich verwahrt.
Ja, dann haben wir wenigstens was Exklusives. Jetzt wollte ich nochmal schön Werbung machen. Aber trotzdem, wen diese Fluchtgeschichten und das ganze Leben von Erika und vor allem Lutz Meder interessiert, nochmal das Buch, Mein Ritt durchs Leben. Ich mache viel Werbung heute, das merkst du mal.
Ja, ich merke, aber es ist im Lutz sein Leben. Ich habe nur an einem ganz kleinen nur die Haftzeit. Es soll auch dem Lutz sein Buch bleiben. Also ich spiele da keine große Rolle in dem Buch.
Aber ihr gehört zusammen und das ist auch gut so und wichtig so.
Ja, natürlich.
So. Und du sagst, Lutz, ganz liebe Grüße bitte von uns. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Dir Hals und Bein für die Saison, dass bald der 5. Sieg kommt, dass das mit den 1000 klappt und dass wir vielleicht... Ja, das fände ich so toll. Stell dir mal vor, du gewinnst die goldene Peitsche und ich darf dann mit dir das Siegerinterview in Iffelsheim führen. Das wäre doch, oder? Dann haben wir doch beide.
Das wäre was ganz Besonderes.
Ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Erika, ganz lieben Dank für dieses ganz, ganz offene Interview, für das tolle Gespräch. Ich glaube, so offen haben wir noch gar mit niemand gesprochen. So viel Klartext wurde hier noch nie geredet, aber das ist auch gut so, so gehört sich das. Behalt dir deine Art bei. Ganz lieben Dank und bis bald. Erika Meder.
Okay, danke. Tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.